Ja, also liebe Geschwister, ich grüße euch auch noch, die im Internet zusehen, die diesen Gottesdienst im Livestream verfolgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Grüße auch an Karen und Jan aus Montana, die uns aus USA entweder jetzt zusehen oder wegen des Zeitunterschieds das Video nachher anschauen. Der Predigttext steht in 4. Mose 22, eigentlich das ganze Kapitel. Aber ich lese nur jetzt mal die Verse 5 und 6. Und die Überschrift der Predigt lautet: Bileam, der zwielichtige Prophet. 4. Mose 22, die Verse 5 und 6, Entschuldigung. Balak sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Kinder seines Volkes, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Siehe, ein Volk aus Ägypten ist ausgezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Ja, ihr Lieben, heute Morgen möchte ich euch einen der schillerndsten Gestalten im Alten Testament vorstellen. Sein Name ist Bileam, das war ein berühmter Mann, und er wohnte in der Stadt Petor. Ein falscher Prophet war es nicht, seine Prophezeiungen sind eingetroffen. Er hatte definitiv Verbindung mit Gott. Er nennt Gott El Elyon, das heißt Gott der Höchste, oder El Shaddai, Gott der Mächtigste. Auf der anderen Seite aber fischt er auch in trüben Gewässern, bewegt sich so ein bisschen an der Grenze zur Astrologie, Wahrsagerei. Er hat also auch noch andere Quellen, die er anzapft, und hat damit die Ursünde gegen Gott begangen, nämlich an Gott und Götter zu glauben. Er wird auch dreimal im Neuen Testament erwähnt, und zwar immer extrem negativ. Eine Mischung sozusagen aus Licht und Finsternis. Gehen wir mal die Geschichte an. Das Volk Israel ist nach langer Wüstenwanderung aus Ägypten kurz vor dem Ziel, dem verheißenen Land. Es lagert sich vor den Toren auf dem Gebiet der Moabiter, das ist so ein Teil heute von Jordanien. Und deren König Balak bekommt es angesichts des Gottesvolkes mit der Angst zu tun. Und ihm ist klar, dieses Volk kann ich nur besiegen, wenn es mir gelingt, es von seinem Gott zu trennen. Und hier kommt nun der Bileam ins Spiel. Balak schickt eine Delegation zu Bileam mit der Bitte, mitzukommen. Und die Bitte hat er noch unterstützt durch Finanzielles, und das Volk Gottes zu verfluchen. Beide Seiten sind davon ausgegangen, dass ein Fluch real war und etwas bewirken konnte. Ich habe drei Punkte zu Bileam, zu dieser Geschichte. Der erste Punkt: Bileam und Weihnachten. Der zweite Punkt: Bileam und die Gemeinde. Und der dritte Punkt: Bileam und die Endzeit. Der erste Punkt also: Bileam und Weihnachten. Es gibt ein Weihnachtslied von Paul Gerhardt, und da kommt und lass uns Christum ehren, und da beginnt eine Strophe: Jakobs Stern ist aufgegangen. Auch im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach kommt dieser Stern aus Jakob vor, und später gibt es dann noch Vertonungen von Felix Mendelssohn Bartholdy und so weiter, die sich alle auf diesen Stern aus Jakob beziehen. Worauf bezieht sich Paul Gerhardt oder Johann Sebastian Bach? Jetzt kommen wir zu unserem Bileam. Der sollte ja, wie ich gesagt habe, auf Wunsch des Balak Israel für Geld verfluchen. Nur das mit dem Fluch hat nicht geklappt durch Gottes Eingreifen. Stattdessen hat er dreimal Segensworte über Israel ausgesprochen. Und das hat natürlich den Balak, der Fluchworte über Israel erwartet hatte, schwer verärgert, dass der Bileam aus Sicht von Balak immer nur das Falsche gesagt hat. Balak war kurz vor einem Herzinfarkt und hat zornig den Vertrag gekündigt. Und jetzt spricht Bileam noch einmal eine Prophezeiung aus, und die hat es in sich. Und die steht in 4. Mose 24, die Verse 15 bis 17. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Und jetzt kommt die Prophezeiung: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen, und es wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Das ist eine sehr frühe Prophezeiung auf den Messias, auf Christus, die hier der Bileam abgibt. Der Stern aus Jakob, der aufgeht, das Zepter aus Israel. Ausgerechnet Bileam, dieser zweifelhafte Prophet, dazu noch ein Heide, verkündet das Kommen des Messias, auch wenn es noch in weiter Ferne liegt, fast 1600 Jahre. Ist das ungewöhnlich in der Schrift? Nein, es ist nicht ungewöhnlich. Wenn wir mal uns den Stammbaum von Jesu ansehen, da heißt in Matthäus 1, die Verse 3 bis 5, Juda zeugte Perez und Zerah von Tamar, also einer Frau. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Salma zeugte Boas von der Rahab, Boas zeugte Obed von der Ruth, Obed zeugte Jesse, Jesse zeugte den König David, der König David aber zeugte Salomo von dem Weib des Uriah. So sieht kein normaler Stammbaum zur damaligen Zeit aus. Völlig ungewöhnlich. Ein Stammbaum ist normal patriarchalisch, das heißt, es werden nur die Väter erwähnt. Der Vater zeugt den Sohn, der Sohn wird wieder zum Vater, zeugt wieder einen Sohn und so weiter. Und hier im Stammbaum Jesu kommen plötzlich vier Frauen vor. Und das ist völlig ungewöhnlich für die damalige Zeit und nicht etwa die bedeutenden Frauen wie Sarah oder Rebekka, sondern andere Frauen, alle ein bisschen anrüchig. Da ist die Tamar, die mindestens einmal außerehelichen Verkehr betrieben hat. Da ist die Rahab, die zeitweilig eine gewerbsmäßige Hure war. Und da ist die Ruth, wo es mindestens anstößig war, als sie den angetrunkenen Boas auf der Tenne besucht hat. Und schließlich Bathseba, die mit David Ehebruch begangen hat. Daraus kommt noch besser. Alle diese vier Frauen waren Heiden, Heidinnen. Die Juden hat es sicher durchgeschüttelt. Vier heidnische Frauen im Stammbaum von Jesus. Das gibt's ja wohl nicht. So haben wir uns unseren Messias gar nicht vorgestellt. Was will Matthäus damit sagen? Dieser Jesus, der Sohn Abrahams und Davids, hat heidnische Frauen in seinem Stammbaum. Das Heil ist nicht nur auf den begrenzten Raum des Volkes Israel beschränkt. Schon der Stammbaum zeigt, moralisch fragwürdige heidnische Frauen haben Anteil am Leben Jesu. Das Heil gilt allen Völkern und allen Menschen, egal aus welchem Land sie kommen und egal wie sündig sie gelebt haben, das kommt dadurch zum Ausdruck. Vor ein paar Tagen war ja, wie gesagt, Epiphanias. Die Weisen aus dem Morgenland werden durch das Aufgehen des Jakobsternes, den der Bileam ja prophezeit hat, zu ihrer Reise angeregt. Die kamen aus Persien, und zwar, man kann es deshalb ableiten, denn das Wort, das hier steht, Magier oder griechisch Magoi, Magier ist ein persisches Wort und bezeichnet eine altpersische Priesterkaste, die nicht nur Astronomie, sondern auch Astrologie und Wahrsagerei betrieben hat. Über den Stern von Bethlehem ist ja schon viel geschrieben worden. Wenn wir vom Vorrang, vom Primat der Schrift ausgehen, dann müssen wir umgekehrt, dann glauben wir die Geschichte so, wie sie geschrieben steht. Und ich sage es auch gleich, eine Planetenkonstellation, die funktioniert nicht so richtig. Eine Konjunktion, die über eine wochenlange Reise bestehen bleibt, die über Jerusalem da ist, dann scharf abbiegt nach Bethlehem und dann über dem Geburtshaus stehen bleibt, das gibt es nicht. Alle uns bekannten astronomischen Gebilde scheiden als Erklärung des Sterns von Bethlehem aus. Hier greift der Schöpfer selbst ein. Und bezeugt die Geburt durch die Neuschaffung eines Sterns. Ein Wunder, ich kann es euch nicht erklären, aber es ist so. Jetzt erfüllt sich prophetisch, was Bileam über den Stern aus Jakob gesagt hat. Und die Tatsache, dass sich Gott des Bileams bemächtigt, bedeutet nicht, dass der gut heißt, was der Biliam getan hat. Es ist keine Erlaubnis für Astrologie oder gar Spiritismus. Die Weisen, die das Kind in Bethlehem anbeten, sind heidnische Gelehrte, verstrickt natürlich in Zauberei und Wahrsagerei. Und wir wissen aus der Bibel, das ist Gott ein Gräuel. Wer mit Horoskop und Wahrsagerei umgeht, der beschäftigt sich nicht nur mit sinnlosem Narrenwerk, das wäre ja noch hinzunehmen, sondern der begibt sich in den Machtbereich der Dämonen. Aber sind mit dieser Geschichte nicht doch Astrologie und Horoskope so irgendwie biblisch legitimiert? Klare Antwort, nein, sind sie nicht. Die Sterne sind Schöpfungen Gottes und die Bibel warnt ausdrücklich davor, sie zu vergöttern. Deshalb lass besser die Finger vom Horoskop. Man staunt immer wieder, wie sich selbst kluge Leute von ihrem Horoskop abhängig machen und wie dieser harmlose Spaß, angeblich harmlose Spaß, ihr Leben beeinflusst. Die Weisen haben also eine seltsame Entdeckung gemacht. Ein unbekannter Stern ist aufgegangen. Die Botschaft für die Weisen ist erstaunlich klar, dass man sich nur wundern kann. Ein neuer Weltenherrscher ist geboren. Es ist erstaunlich, dass die Weisen da drauf gekommen sind. Aber so groß und so herrlich ist Gott, dass er selbst diese Menschen bei ihrem Aberglauben abholt und zu Jesus hinführt. Und in diesem Fall stimmt's, der Stern weist den Weg. Gott nutzt viele Wegweiser, wie man zu ihm kommen kann. Die Weisen lesen seine Botschaft in den Sternen, andere bewundern seine Schöpferkraft in der Natur. Im Psalm 19, Vers 2 steht: Die Himmel, natürlich damit auch die Sterne, erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Also auch hier kann man die Größe Gottes am Weltraum erkennen. Ich habe vor kurzem mal im Internet den Pferdekopfnebel mir angesehen, der ist 1500 Lichtjahre weg. Also erstaunlich, was es da für Gebilde im Weltraum gibt. Und man kann auch hier die Größe und unendliche Weite Gottes erkennen in den vielen Milliarden Sterne. Auffällig ist, dass die Bibel dreimal Gestirne als begleitende Zeichen verwendet, um besondere historische Ereignisse im Leben von Jesu zu markieren. Bei der Geburt Jesu, den Jakobstern. Bei der Kreuzigung gab es auch ein Himmelszeichen, da verlor die Sonne ihren Schein 3 Stunden lang. Und bei der Wiederkunft, lesen wir in Matthäus 24, Vers 29 bis 30, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen und es wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes. Also immer, wenn ein ganz großes Ereignis im Leben von Jesu war, wird das begleitet durch ein Himmelszeichen. Nach einer wochenlangen Reise kommen die Weisen schließlich in Jerusalem an. Wo sollte denn sonst ein neugeborener König der Juden zu finden sein, wenn nicht hier? Aber damit haben sie trotz himmlischer Satellitennavigation ihr Ziel haarscharf verfehlt. So etwa um 11 Kilometer. Das ist tragisch. 1100 Kilometer Weg und 11 Kilometer am Ziel vorbei. 2 Monate Wüstenreise, viele Entbehrungen. Ziel verfehlt, alles umsonst, knapp vorbei, ist auch daneben. Da sind Menschen auf der Suche nach Gott und dann verfehlen sie ihn haarscharf. Solche Menschen kenne ich auch, gibt es bis heute leider. Der Stern, der den Weg gewiesen hat, hilft nun auch nicht mehr weiter. Also tun sie das, was ihnen logisch erscheint. Sie wenden sich mit der Bitte um Auskunft an den Königspalast und ihre Anfrage erreicht den König Herodes. Und er erschrickt fürchterlich. Herodes ist ein selbstherrlicher, ziemlich durchgeknallter Despot. Ständig hat er Angst um seine Macht. Ich will die Untaten des Herodes hier gar nicht hier alle aufzählen. Es war einer der schlimmsten Bluthunde der Antike. Schon vor dem Kindermord von Bethlehem hat er seine beiden eigenen Söhne wegen Hochverrats erdrosseln lassen. Von daher ist der Kindermord natürlich, wer seine eigenen Söhne erdrosseln lässt, der hat wohl kein Problem, auch andere Kinder umzubringen. Man könnte hier jetzt etwas abspringen zum Thema Abtreibung, aber das will ich jetzt nicht machen. Herodes lässt die Gelehrten, Theologen rufen, die sollen ihm mit Hilfe der Schrift sagen, wo der neue König zu finden ist. Der Stern reicht also noch nicht aus, um Jesus zu finden. Man braucht auch die Schrift dazu. Und die Schriftgelehrten sind hervorragende Theologen. Die kombinieren aus dem Stand. Die hatten ja kein Internet oder keine Konkordanz, die kombinieren aus dem Stand zwei unterschiedliche alttestamentliche Prophezeiungen aus Micha 1 und 2 Samuel 5. Und das Ergebnis stimmt. Bethlehem, Hut ab. Tolle Theologen, Schriftauslegung auf höchstem Niveau, in Theologie eine glatte 1. Aber die ziehen überhaupt keine Konsequenzen aus ihrer Erkenntnis. Das ist bloß tote Lehre. Warum gehen die nicht hin, wo sie doch schon wissen, wo der Messias geboren ist? Die wissen genau, aha, in Bethlehem. Und sie teilen das anderen mit, aber sie gehen selbst nicht hin. Betrachten wir es mal heilsgeschichtlich. Und damit komme ich auch wieder zurück auf den Stammbaum von Jesu. Hier haben jüdische Schriftgelehrte den heidnischen Männern den Weg zu Jesus gezeigt, und zwar auch eher zweifelhafte heidnische Männer. Astrologie, Wahrsagerei war da auch dabei. Hier haben jüdische Schriftgelehrte den heidnischen Männern den Weg zu Jesus gezeigt. Aber die Schriftgelehrten sind ihn nicht selbst gegangen, obwohl sie ihn gekannt haben. Oder einfacher ausgedrückt, hier haben Juden den Heiden den Weg zu Jesus gezeigt. Die Heiden bekommen von den Juden eine genaue Wegbeschreibung, auch die gehen selbst nicht hin. Die Juden wissen Bescheid, aber sie zeigen ihrem Messias die kalte Schulter. Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Heilsgeschichtlich war es genau so. Das Heil kommt von den Juden. Wir Heiden aus den Nationen haben von den Juden profitiert. Wir haben von den Juden gelernt. Von ihnen kommen die Bündnisse, die Schriften, die Glaubensväter. Wer aber tatsächlich zur Anbetung hingeht, ihn ehrt, ihm Geschenke überreicht, das sind heidnische Magier. Die Heilsgeschichte hat sich umgedreht. Die, die eigentlich die Ersten sein sollen, die Juden, sind die Zweiten geworden. Und wir, die Heiden, die eigentlich die Zweiten sein sollten, haben die erste Chance, in Bethlehem nach Bethlehem zu gehen und das Kind anzubeten. Ja, es gab noch die jüdischen Hirten, aber die haben, jedenfalls lesen wir es nicht in der Schrift, das Kind nicht angebetet. Die ersten Anbeter waren tatsächlich Heiden. Das ist übrigens genau das, was Paulus im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 beschreibt. Israel ist die Wurzel und wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum Israels und haben Anteil an der Erlösung durch Jesus. Aber auch bei den Weisen kann man sehen, wie die Schrift zusammenstimmt, wie die Zusammenhänge zusammenpassen und wie sich Heilsgeschichte erfüllt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, Bileam und die Gemeinde. Bileam hätte also, wie gesagt, das Volk Israel verfluchen sollen, aber er hat dreimal Segen über Israel ausgesprochen. Gott steht zu seinem Volk. Da beißt keine Maus keinen Faden ab. Und jetzt kommt etwas ganz Fieses. Man kann nämlich auch den umgekehrten Weg gehen. Die Trennung von Gott funktioniert nämlich auch umgekehrt. Also nicht, dass sich Gott abwendet. Gott ist treu. So rum funktioniert es nicht, aber es funktioniert umgekehrt, dass das Volk untreu wird. Im Mosebuch Kapitel 25 wird dies beschrieben, nämlich wie sich das Volk Israel von Gott abwendet. Und zwar ist es für den Mose 25, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Peor, das ist der Gott der Sexualität. So einfach geht das. Das Volk wendet sich von Gott ab. Aber wer wird denn gleich so streng sein? Man muss ja schließlich mit der Zeit gehen, schließlich haben die Moabiter ja hübsche Töchter. Und wenn man den spirituellen Horizont erweitern kann, ist das ja auch eine gute Sache und Feste feiern ist sowieso immer toll. Es haben sich Mischehen gebildet, fremde Götter wurden eingeführt, die geistliche Kraft des Volkes wurde geschwächt. In der Zeit Nehemias wurde den Israeliten erst später bewusst, was sie damals getan haben. Ohne es zu merken, hat sich Israel schleichend von Gott abgewendet. Solche Entwicklungen gehen meistens nicht, das sehen wir auch bei uns, nicht Knall auf Fall, sondern langsam, schleichend, aber stetig. Die christliche Gemeinde ist in gleicher Weise gefährdet wie Israel. Die Vermischung mit der Welt und die Verwässerung mit der biblischen Lehre hat inzwischen, ich mache mir da nichts vor, hat inzwischen auch evangelikale Kreise erreicht. Ich kenne mich da ein bisschen aus und habe hier auch Dinge gehört, wo man nur den Kopf schütteln kann. Und wie konnte es jetzt geschehen, dass Israel Gott untreu geworden ist? Sie haben doch so viele positive Erfahrungen gemacht in der Wüste und so weiter. Die sind nicht einfach reingeschlittert. Das hat sich nicht von alleine ergeben, sondern das hat Bileam den Moabitern eingetrichtert. In 4. Mose 31, Vers 16 steht der entscheidende Satz. Und da heißt es, gerade sie brachten doch auf den Rat Bileams die Israeliten dazu, in der Sache mit dem Peor, also mit dem Gott der Sexualität, von Gott abzufallen, sodass ein schwerer Schlag die Gemeinde des Herrn traf. Auf den Rat Bileams. Was mit einem harmlosen Anbandeln mit moabitischen Frauen begonnen hat, das endet, so steht es hier, mit dem Abfall vom Herrn. Und diese fiese Strategie des Bileams, die kommt vom Teufel und ist auch heute noch wirksam. Man muss sich nur mal auch den Zustand unserer Volkskirchen ansehen. Das Volk hat sich von Gott abgewendet und geht dann mit der Strategie des Feindes auf den Leim. Und das Ergebnis dieser Verführung ist letztendlich nicht Freiheit, sondern eine neue Abhängigkeit. Ich habe vorhin 4. Mose 25 auch den Vers 3 vorgelesen und wie hieß es da? Israel begab sich unter das Joch des Baal Petor. Geschichte wiederholt sich bis auf den heutigen Tag. Im Neuen Testament hatten die Gemeinden mit dieser verderblichen Lehre des Bileams zu kämpfen. Schlagen wir den 2. Petrusbrief auf. Hier steht Bileam für Irrlehrer, welche in den betroffenen Gemeinden von Geldgier getrieben ein zügelloses Leben propagiert haben. Geldgier ist ja auch ein Markenzeichen des Bileam, der gegen Geld bekanntlich Israel verfluchen sollte. Und in 2. Petrus 2, die Verse 14 und 15, schreibt Petrus, dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sie sind Kinder des Fluches. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohn Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Wir finden Bileam auch in Judas Brief wieder, auch hier im Zusammenhang mit Gewinnsucht. Judas, Vers 11, hat ja keine Kapitel. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileams, des Bileam und des Gewinns willen und sie kommen in dem Aufruhr Korachs. Und zuletzt entdecken wir Bileam im letzten Buch der Bibel. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon wird durch Bileam mit der Irrlehre der Nikolaiten in Verbindung gebracht, welche die damalige Gemeinde bedroht hat, Offenbarung 2, 14 und 15. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam, es sind Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Soweit diese zwei Verse. Drei Aspekte nennen also die neutestamentlichen Stellen. Der Weg Bileams, das ist der Weg des Ehebruchs, der Unzucht, der sexuellen Ausschweifungen, der Irrtum Bileams, das ist die Habsucht, die die irdischen Güter über das ewige Leben stellt. Das ist ein großer Irrtum, wenn man das tut und deshalb ins Verderben führt. Und schließlich die Lehre Bileams, das betrifft die schleichende Abkehr vom ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also die Vermischung biblischer Lehre mit heidnischen Lehren, also Synkretismus, wie man heute sagen würde. Und ich sage es auch gleich, es geht bei allen drei Bibeltexten nicht, und das betone ich sehr stark, nicht um die Verfehlung von einzelnen Personen in der Gemeinde, sondern um deren Legitimierung durch falsche Lehre. Ich will es euch kurz auseinanderfieseln. Wo es um die Sünde von uns Menschen, von dir und mir geht, da ist die Botschaft glasklar. Wir sind alle Sünder und wir sind angewiesen auf die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus. Wer seine Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Das sind wir alle. Eine völlig andere Sache ist es aber, wenn ich Sünde verharmlose, beschönige oder gar legitimiere. Ich wurde als Seelsorger auch schon bei uns in unserer Gemeinde mit Ehebruch konfrontiert. Und natürlich habe ich den Ehebrecher aufgefordert, die Vergebung zu suchen. Wenn ich aber stattdessen gesagt hätte, Ehebruch, take it easy. Wenn du die Frau geliebt hast, dann war es ja auch keine Sünde. Nicht wirklich. Schon Paulus sagt, die Liebe steht höher als alle anderen Gebote. Und ich hätte noch 1. Korinther 13 zitieren können. Es hätte sehr fromm geklungen. Das ist die Lehre Biliams. Sünde beschönigen, Sünde kleinreden, Sünde legitimieren. Jesus hat nie gesagt, okay, ich bin zufrieden, wenn ihr mir mal so ein bisschen was von eurem Leben abgibt, ein paar Minuten am Tag in der Bibel lesen, wir wollen es ja nicht übertreiben, ein kleiner Seitensprung, eine kleine Notlüge, ich bin ja nicht kleinlich, Hauptsache ihr seid irgendwie christlich und meine Worte braucht ihr auch nicht so genau zu nehmen. Ja, liebe Geschwister, so billig hat sich Jesus nicht verkauft. Aber das ist die Lehre Biliams. Mach dich locker, alles nur halb so wild. Wir kennen diese Sprüche. Wie gesagt, das dreht sich nicht um Verfehlung von einzelnen Geschwistern. Das gibt es immer und wird es immer geben. Das könnt ihr, kann sich ja jeder bei sich selber ablesen, dass es so etwas gibt. Sondern es geht darum, Sünde kleinzureden, Sünde zu verharmlosen, Sünde theologisch zu legitimieren. Und die Bibel fordert uns auf, falschen Lehren entgegenzutreten, die das Wort relativieren und umdeuten. Im Beispiel der Gemeinde in Pergamon waren es die Nikolaiten, die die Vermischung mit dem Heidentum und die Unzucht theologisch legitimiert haben. Und ich grenze es auch nochmal von einer anderen Geschichte ab. Wie immer in solchen Fragen kann man natürlich auch hier von zwei Seiten vom Pferd, beziehungsweise das um Biliam geht, vom Esel fallen. Es geht nicht um irgendeine Deutungsvariante zum tausendjährigen Reich, die meiner Meinung entgegensteht, sondern es geht um Dinge, die in der Schrift eindeutig als Sünde benannt sind. Darum geht's. Ja, ihr Lieben, ich komme zum dritten Punkt, der heißt Biliam und die Endzeit. Die Art und Weise, wie das Beispiel von Biliam die Bibel bis in die Sendschreiben der Offenbarung hinein begleitet, macht deutlich, dass es bei der Biliam-Geschichte um mehr geht als um eine einmalige Lektion. Es geht um eine Lektion für das Volk Gottes zu allen Zeiten, vor allem aber auch um eine Lektion zur Endzeit. Das Volk Israel ließ sich problemlos zu religiösem Synkretismus, also zu Religionsvermischung und sexueller Unzucht, zu verleiten. Religionsvermischung, angestrebt wird, wir wissen das, eine Welteinheitsreligion, in der alles seinen Platz hat. Sexuelle Verfehlungen, Ehebruch wird kleingeredet, Zusammenleben ohne Trauschein ist praktisch der Normalfall geworden. Selbst wenn die später mal heiraten, haben sie vorher dennoch ohne Trauschein vorher zusammengelegt. Ehe für alle, Segnung von homosexuellen Paaren, auch in den Kirchen. Der Bremer Pastor Olaf Latzel hat ja ausgerechnet von seiner eigenen Kirche, der Kirche, die sich auf Martin Luther gründet, oder auf Christus eigentlich gründet, aber die von Martin Luther gegründet wurde, Predigt und Dienstverbot erhalten, weil er die biblisch begründete Ablehnung der praktizierten Homosexualität verkündet hat. Wie es war in den Tagen Lots, sagt Jesus, wird es sein bei der Wiederkunft. Und wie war es denn in den Tagen Lots? Da war auch Homosexualität ein großes Problem, als die beiden Männer, die Engel, kommen, fordern sie die Bewohner von Sodom, Lot, auf, die Männer herauszugeben, wir wollen Verkehr mit ihnen haben, homosexuellen Verkehr. Und Lot in seiner Verzweiflung hat ihnen ja sogar seine Töchter angeboten. Ich glaube, wir haben das bald erreicht, vielleicht sogar schon überschritten, Sodom, wie es war in den Tagen Lots. Besonders in der Endzeit machen diese Dinge die Gemeinden und auch den Staat kaputt. Religionsvermischung seitens der Kirchen, die Legitimierung von sexueller Perversion seitens des Staates, Stichwort Ehe für alle. Der Rat des Bileam ist eine bewusste Strategie des Teufels, die Gemeinde von Jesus zu trennen und das Volk kaputt zu machen. Wie sagte doch Goethe, den Teufel spürt ein Völkchen nie und wenn er es beim Kragen hätte. Ja, ihr Lieben, ich hätte noch vieles zum Thema Bileam zu sagen, aber ich will niemand vom Sonntagsbraten abhalten. 3 Punkte hatten wir, Bileam und Weihnachten, Bileam und die Gemeinde und Bileam und die Endzeit. Das letzte Wort überlasse ich Paul Gerhardt, der in dem Lied, das ich schon zitiert habe, kommt und lasst uns Christus ehren, folgende Strophen in Bezug auf das Kind von Bethlehem getextet hat. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Der hat sich echt in der Bibel gut ausgekannt. Und schließlich noch eine Strophe, und damit schließe ich. Seht, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid in Himmelsfreud. Amen.